weiter. Ich nenne dir jetzt mal einfach so ein paar Teams, in denen du tätig bist und du sagst einfach, ja, auf was kommt es da an und was steckt da dahinter? Zuerst die Familie, das Familienteam. Was gehört dazu?
Ja, also Familienteam ist ganz wichtig. Ich habe eine liebe Frau und wir sind jetzt 12 Jahre verheiratet und wir haben ein Kind und dann haben wir noch ein Kind, haben wir noch ein Kind und jetzt haben wir 4 Kinder. 3 Burschen und eine Tochter. Und das ist dann schon ein 6-köpfiges Team. Das heißt, wenn ihr uns einladet zum Kaffee trinken, dann grasen wir alles ab wie die Heuschrecken. Und das kriegen wir schon leer, was ihr habt. Und ich würde das natürlich nie alleine schaffen, Beruf und Familie und Hobbys und alles, wenn meine liebe Frau da nicht mitmachen würde. Auch heute, wenn sie mich nicht ziehen lassen würde an einem Sonntag und sagt, mach mal. Und jetzt muss sie die Stellung halten mit 4 Kids und das würde ich, wie gesagt, ohne sie nicht schaffen und da bin ich komplett auf sie, von ihr abhängig. Auch mit Computer habe ich keine Ahnung und sie macht also das ganze Banking und so und wenn irgendwann mal was passieren würde, ich glaube, ich wäre in einer Woche abgebrannt und wüsste nicht, wie ich an Geld komme.
Du bist Leiter der Bibelschule bei den Fackelträgern. In so einem Leitungsteam, das kann man auch nicht alleine machen, da braucht man auch ein Team.
Ja, das ist wirklich wahr, auch in der Klostermühle, das ist ein Freizeitheim und eine Bibelschule und da bin ich der Leiter und das könnte ich natürlich nie alleine machen. Wir haben 2 große Arbeitsbereiche, Konfirmanden, Freizeiten und auf der anderen Seite die Bibelschule und da kann man sich nur auf eine Sache schwerpunktmäßig konzentrieren und da habe ich einen wunderbaren Kollegen, der mir die andere Hälfte abnimmt. Dann habe ich Kollegen, die im Reisedienst sind, Kollegen, die Pantomime machen. Wenn ich Pantomime machen würde, wäre grauenhaft. Aber das ist nur in der Verkündigung. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass ich ohne die gute Küche nicht leben könnte. Also wenn ich einen Tag für die Küche in unserem Freizeitheim zuständig wäre, dann gute Nacht. Da gäbe es 3x von 7x Rührei und 4x Spiegelei. Und das wäre es dann auch gewesen. Und dann hätten wir alle ein Cholesterinproblem. Und ich bin froh, dass ich eine gute Köchin habe, gute Hauswirtschaft habe, einen guten Gärtner habe. Also wenn ich einen Baum fällen würde, das wäre lebensgefährlich. Für alle, auch für den Baum. Und im Büro genau das Gleiche. Also da muss jeder das, bin ich das oder sind die das? Die sind's. Und auf jeden Fall bin ich froh, dass ich dort mit dem Team arbeiten würde. Und das meine ich nicht nur, weil ich jetzt der Leiter bin und da jetzt schön sülzen muss, sondern das habe ich mit 13, 14 festgestellt, als ich auf einer Freizeit war und gehört habe, wie andere Freizeitteilnehmer gesprochen hatten. Und wir hatten 5 Referenten. Und es war ungelogen, jeder hat einen anderen Lieblingsreferent. Der eine sagt, der ist toll, der andere sagt, der ist toll, nee, der ist grottig, der ist toll. Und ich saß dabei und habe festgestellt, es ist gut, verschieden zu sein, weil man auch verschiedene Leute anspricht. Deshalb ist so ein Tag natürlich hervorragend, weil man ganz viele Leute hören kann.
Ich habe noch eine letzte Frage, ein letztes Team. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es manche hier, die so als Bibelschüler mal da in die Klostermühle kommen wollen. Was für ein Team erwartet die? Gibt es da auch so ein Team jetzt unter den Studenten oder wie ist das bei euch aufgebaut?
Also hier vorne sitzen ein paar, die waren bei uns in der Bibelschule, die könnt ihr fragen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man zu uns kommt, ist man auf jeden Fall in ein Team eingebunden. Ihr kriegt erstmal mit uns Lehrer-Team zu tun. Dann haben wir noch Gasthörer da. Das heißt, ihr müsst nicht nur mir zuhören, sondern ihr habt ganz viele Hörer. Und das ist was sehr Wunderbares, dass man nicht immer nur einen Prediger hört. Und das Zweite ist, wir haben eine ganz liebe Gästebetreuung und eine ganz liebe Bibelschulbetreuung und auch da ein wunderbares Team. Und ihr werdet in ein Team eingebunden, das heißt, in all euren Aktivitäten müsst ihr lernen, zusammen auszukommen. Das hat seine Vorteile, man ist nie allein, wenn man in die Einsätze geht. Das hat aber auch seine Nachteile, man ist nie allein. Und man muss immer irgendwo andere Leute mit sich rumschleppen. Aber ich finde das ganz wesentlich, dass man in der Bibelschule lernt, im Team zu leben, weil man, wenn man zurückkommt in die Gemeinde, ja auch die Gemeinde nicht auswechseln kann, sondern auch mit diesem Gemeindeteam leben muss. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man in der Bibelschule auch im Team lernt, zusammenzuleben. Und wir machen das so, dass wir nicht ein Elite-Team haben. Das wäre natürlich einfacher, dass man die Top-Sänger und die Top-Prediger und die Top-Schauspieler zusammensteckt und die anderen sind dann so top ruhig und top langweilig und so, sondern wir mischen die Teams, dass richtig Stärken und Schwächen zusammengehören. Und das ist mir eine ganz, ganz wichtige Reaktion, auch bei uns in der Bibelschule.
Vielen Dank soweit. Wir hören dich nachher. Jetzt vor der Predigt, da werden wir miteinander Gott bitten, dass er die Augen unseres Herzens öffnet, dass er unser Herz öffnet für sein Wort, das wir hören können. Open the eyes of my heart. Wir singen das Lied gemeinsam. Es ist auf dem Liedzettel die Nummer 10.
Der Predigttext steht in 1. Korinther 12 und ich nehme mal die Verse ab, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Ich möchte gerade noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir an diesem Sonntag auf dein Wort hören dürfen. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal. Dass wir hören dürfen, wie du wirkst in dieser Welt. Und dass du heute noch redest und lebst und wirkst und veränderst. Wir wollen dich bitten, dass auch diese Stunde dazu dient. Und wir wollen dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst. Amen. Wir sind ein Team. Ist mir in diesem Jahr wichtig geworden, weil ich, also im letzten Jahr 2006 wichtig geworden, weil ich diese Stelle im Korinther mal bearbeiten durfte und weil wir natürlich diese Fußballmannschaft gesehen haben. Davor war mir dieser Teamgedanke, habe ich nicht so hoch gehängt, weil der Teamgedanke manchmal missbräuchlich ist. Wenn ich höre, wir sind ein Team, also jetzt, wenn wir mal den Sommer ausblenden, dann heißt das im Prinzip, ich bin der Chef und ich habe ein ganzes Team, was für mich arbeitet, mal locht. Und die kriegen das alle wunderbar hin. Und nachher sage ich, wir haben das gut geschafft. Und das ist was Wunderbares. Wir sind ein Team. Ich bin der Chef und mein Team arbeitet für mich. Und ich sage denen, wo es lang geht. Das ist eine große Gefahr, das ist eine große Tendenz, wenn ich von Team spreche. Und als Leiter lässt sich immer angenehm von Team sprechen, ja? Aber ich war nicht immer Leiter und ich war mal kleiner Angestellter. Und dann kommt der große Prediger und sagt, wir sind ein Team und ihr seid so wichtig. Und ich denke, ja, ja, laber du ruhig. Du machst die Sonnenseite des Lebens, trinkst den ganzen Tag nur Kaffee, hängst im Büro rum, spielst Computerspiele, machst mal eine Predigt, kriegst den Applaus und wer macht den Dreck weg? Und deshalb weiß ich manchmal, wie Leute denken und deshalb fällt es mir manchmal schwer zu sagen, ich bin so stolz auf mein Team. Und dann sehe ich manchen Mitarbeitern, denke, Klammer auf, ja, du redst schön, Klammer auf, Klammer zu. Oder der andere Gedanke, der bei Team bisher immer gekommen ist, wir sind ein Team, wir müssen so teamfähig werden, so, wir müssen das so gemeinsam machen. Und man sitzt so lange im Team und es gibt überhaupt keinen Leiter mehr, sondern man ist nur noch Team. An mir ist an mir, wir sind wir. Und wir sitzen zusammen und wir teamen so. Und wir hören gerne mal auf zu teamen. Und vor lauter Team kommt überhaupt nichts mehr raus. Aber wir sind ein tolles Team. Wir bewegen nichts mehr, aber wir sind ein tolles Team. Und bah, haben wir Spaß. Und wir haben keinen Chef. Und das ist auch schön. Also auch eine Gefahr. Aber ich bleibe bei dem Wort. Wir sind ein Team. Wir sind bei einer Mannschaft. Denn, wie ich eben interviewt worden bin, es ist tatsächlich so, dass wir in Gemeinschaften leben. Wir kommen nicht umhin. Und deshalb ist es tatsächlich gut, sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Wir haben das Team in der Arbeit. Ich denke, jeder von uns arbeitet an irgendeiner Stelle und wird dort mit anderen Menschen zu tun haben. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir haben ein Team in der Familie. Entweder bist du schon verheiratet oder lebst noch bei den Eltern oder wie auch immer. Du hast Team- und Familienverbindung, auch wenn du sie ignorierst. Spätestens Weihnachten muss man sich mal wieder Gedanken machen über seine Familie. Man lebt zusammen in der Gemeinde. Ich hoffe, du gehst in eine Gemeinde. Und da braucht man Teamfähigkeit. Da braucht man Fähigkeit, diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Also ich breche da mal eine Lanze für die armen Pfarrer. Ich habe es ja geradezu gut. bei mir in der Schule, die kommen für eine Woche und machen eine Freizeit und wenn ich sie nicht mag, ist egal, die sind nach einer Woche wieder weg. Und bei der Bibelschule, die sind ein halbes Jahr da, aber dann sind sie auch weg. Aber ein armer Pfarrer, was soll der machen? Oder umgekehrt, was soll die Gemeinde machen, die arme Gemeinde mit dem Pfarrer? Man wird sich so schnell nicht los. Man kann ja nicht sagen, hey, zieh mal weg. Und da muss man sich mit dieser Gemeinschaft, mit der Gemeinde auseinandersetzen. Und das ist manchmal ganz schön schmerzhaft. Und wir sind ja auf einer Jugendmissionskonferenz. Ich glaube, und wir werden das vielleicht hören, draußen in dem Missionsfeld muss man auch im Team arbeiten. Es gibt, glaube ich, noch ganz selten noch Fälle, wo einer mit einer Machete in den Busch geschickt wird und sagt, mach mal, hau uns mal eine Landepiste rein oder so. Und der sagt, endlich mal in Ruhe und kann für 3 Jahre buddeln oder so. In der Regel arbeiten die auch zusammen. Und deshalb nützt es nichts zu sagen, hier ist, Deutschland ist so blöd, es gibt ja so, Team ist blöd, Gemeinde ist doof, Familie ist unverständlich, Arbeit ist stressig, ich gehe in die Mission, endlich mal in Ruhe, da draußen ist alles viel gelassener und ich habe das mal so gehört, die haben anderes Temperament, das passt zu mir. Ja, ob das immer so passt? Lerne deine Fähigkeit im Team, in der Mannschaft, in der Gemeinschaft zu leben hier. Erster Punkt, Römisch 1, die Einheit des Teams. Römisch 1, die Einheit des Teams. Wir haben es alle gerade gelesen. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. In Vers 13 steht, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das Interessante bei uns Christen ist, wir können uns noch nicht mal entscheiden, in welchem Team wir spielen. Wir sind kein Schlaudraff, der sich entscheiden kann, wo er hingeht, sondern wir sind schon gekauft. Wir gehören schon im Verein. Denn wir gehören schon der Gemeinde Christi an, dem Leib Christi. Wir gehören in sein Reich. Schlimmer noch, wir gehören in seine Familie. Familie kann man sich nie aussuchen, nicht wahr? Und da gibt es so manches Geschwisterchen, wo ich denke, oh, und die denken das mit mir genauso. Aber die Einheit des Teams ist gar keine Wahl mehr, sondern sie ist eine Realität. Bonhoeffer schreibt das in seinem Aufsatz über gemeinsames Leben. Christliche Bruderschaft, ich zitiere, christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Wir stehen gar nicht mehr vor der Wahl, will ich in die Gemeinde oder wechsle ich die Gemeinde? Das kann ich lokal im Ort mal machen. Aber zur Gemeinde Gottes gehöre ich so oder so. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen lernen, desto ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft denken und für sie beten und hoffen. Zitat Ende. Römisch 1, die Einheit des Teams. Wir singen es, wir wissen es, wir glauben es, wir schmettern es in dem Lied, gut, dass wir einander haben. Was ein schönes Lied. Und ich denke, ja gut, dass ich meine Freundin habe, aber den Rest kann ich mir sparen. Aber wir schmettern es, wir singen es, wir wissen es, wir glauben es, aber erfahren wir es auch. Römisch 2, die Unterschiedlichkeit des Teams. Das Interessante ist, wir leben gar nicht so in der Einheit, sondern wir leben eher in der Unterschiedlichkeit. Erster Punkt, wir haben unterschiedliche Gaben, Talente, Befähigungen. Da kann der eine Musik, da kann der andere Sport, da kann der eine predigen, da kann der andere putzen, der andere kochen. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich habe 2 wunderbare Kollegen. Und der eine, der sammelt, der hat ein Auge für das Wertvolle und für das, was man vielleicht mal gebrauchen könnte in den nächsten Jahrzehnten. Und der sammelt, der archiviert, der ist ein Künstler, der hat das so im Griff. Und ich habe einen anderen Kollegen, der räumt auf. Der räumt auf, mit dem habe ich mal den Buchladen aufgeräumt, ich habe gesagt, wir gucken durch die Bücher und das, was wirklich nicht mehr gelesen wird, das können wir mal aussortieren. Und während ich dann erstmal halb durchs Buch lesen musste, um zu selektieren, ob das rein oder raus geht, flogen mir von oben die Bücher so raus. Brauchen wir nicht. Dass das Spannungen gibt, während der eine sammelt und der andere die Mülltonne immer vollkloppt, ist klar. Aber ich bin froh, dass ich beide habe. Wir müssen uns auch mal von Schutt trennen und wir dürfen nicht zumüllen, aber wir dürfen auch ein Auge auf das Wesentliche, auf das Schöne haben, was vielleicht noch zu gebrauchen ist und was antik ist und was wertvoll ist. Und ich schätze beide Kollegen, aber es ist manchmal eine Spannung. Zweiter Unterpunkt, wir haben unterschiedliche Charaktere. Ich will da gar nicht so weit reingehen, da gibt es so viele Seminare, ihr kennt das selbst. Da gibt es die Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Ich bin noch so ein bisschen älter, ich mache das noch mit den vier. Aber heute gibt es hier alle modern aufgegossen. Da gibt es also den Nähe- und den Distanztyp, den Chaosmenschen, den Ordnungsmenschen, wie auch immer. Und es gibt nochmal wieder andere. Da gibt es wunderbare Dinge, die könnt ihr euch alle anschauen und könnt feststellen, welche ihr seid. Und stellt fest, ihr seid eigentlich immer alles. So geht's mir. Ich bin der Beste, ich bin total ausgewogen. Bis meine Frau sagt, sag mal ehrlich, Stefan, du bist ganz oben in der Ecke. Cholerisch, ab. Und da gibt's diesen Begriff, der gefällt mir, Chemie. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da stimmt die Chemie oder auch nicht. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, man kommt rein in ein Team, man kommt rein in eine Gemeinde, kommt rein in eine Gemeinschaft und bei dem einen sagt man, oh, ist der nett. Und der andere, der muss den Mund nicht aufmachen und du sagst, die größte Katastrophe. Ich will den, nie mehr sehen. Du hast keinen Satz mit dem gewechselt, der hat noch keine Gaben gezeigt. Da funkt's nur, da ist die Chemie im Eimer. Ich hatte einen Kollegen, mit dem der Amerikaner war. Hochinteressant. Und wir haben beide studiert und wir waren beide fertig und ich habe wirklich gearbeitet. Ich bin Deutsch und habe kräftig gearbeitet und ich bin nicht so schlau und musste umso mächtiger arbeiten. Und ich war mächtig stolz, dass ich meinen Abschluss geschaffen habe. Und dann kamen wir auf die Konferenz und da kam mein lieber Kollege. Und dann war er da in Tennisshorts und so ein Kerl, so ein Schrank, so Muscles hier und beding, beding. Und er sagt, hey Stefan, schön dich zu sehen, was machst du denn gerade? Ich sage, oh, ich hole mich gerade von meiner Arbeit, ich habe Abschluss geschaffen. Er sagt, oh, ich auch, denselben Abschluss, aber ich spiele jetzt Tennis, beding, beding. Und worüber hast du die Abschlussarbeit geschrieben? Ich sage, über die Einfuhr von Autos in ein Entwicklungsland. Ich sage, Spielchen, ich hasse dich. Da gibt es manchmal Dinge, die kann man nicht erklären, das stimmt die Chemie einfach nicht. Und ich habe ringen müssen vor dem Herrn und Buße tun müssen und ihn lieben lernen müssen und ich schätze ihn jetzt sehr, aber ich werde nie die ersten Begebenheiten mit ihm immer wieder treffen. Er so nonchalant, das Leben ist easy und ich mache das und ich bin hier der Chef und ich... Chemie. Drittens, Geschichte. Wir unterscheiden uns in der Geschichte unserer Familie, wie wir erzogen worden sind, in der Geschichte unserer Schule, unserer Freunde, das Trauma, was wir erlebt haben. Ja? Was haben wir da? Wie sind die Lehrer mit uns umgegangen? Haben die Lehrer uns immer suggeriert, du kannst nie was? Du bist der Störenfried, du bist das schwarze Schaf in der Familie. Was prägt uns? Was prägt uns in der Gemeinde? Die Erlebnisse, das Trauma, die Enttäuschung. Das Fröhliche und natürlich auch die Kultur. Ich habe da eben schon von gesprochen, meine Begegnung mit den Amerikanern. Ich habe in England studiert, auf der Bibelschule und wir sind in einen Satz gefahren und wir waren Amerikaner, Deutsche, Koreaner, Spanier und Schweizer. Es war hochinteressant. Und hinter mir saß ein Amerikaner, der trommelte während der ganzen Fahrt sein Beat auf meine Rücklehne, kaute Kaugummi, sang irgendwelche Lieder. Und ich sage, halt doch mal den Mund, ich muss mich konzentrieren, ich muss die Andacht machen. Und vorne stresste ein Schweizer Ehepaar und sagt, wir müssen noch mehr treffen, wir müssen noch mehr arbeiten, wir müssen noch mehr. Und die Spanier, die guckten raus und sinnierten irgendwas, der Koreaner drehte nur die Augen. Wir waren alle unterschiedlich. Und wow, war da eine Spannung, eine Atmosphäre in dem Auto, ich sage euch. Das sind einfach Unterschiedlichkeiten und die Geschichte ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne einen älteren Herrn bei uns in Gemeinde, der sagt immer, lass die Finger von der Sünde, lass die Finger vom Alkohol, lass die Finger vom Spiel und der ist so eng. Aber wenn du seine Geschichte weißt, dass er beinahe Haus und Hof verspielt hat und seine Ehe beinahe kaputt gegangen ist unter dem Alkohol, dann weißt du, warum er so redet. Vieles erklärt sich erst aus der Geschichte. Das sind die Unterschiedlichkeiten unseres Lebens, aber das kennen wir zu Genüge. Das Problem ist, dass die Unterschiedlichkeiten oft zu Schwierigkeiten führen. Und das ist Römisch 3, die Schwierigkeiten. Nach der Einheit die Unterschiedlichkeit, nun Römisch 3, die Schwierigkeit des Teams. Worin mündet denn die Unterschiedlichkeit? Es wäre ja schön, wenn man sagt, ach, wie schön ist es, dass wir unterschiedlich sind. Nein, es mündet oft in einen Konflikt. Und da sehen wir erstens einen Komplex, der sich zeigt, dass in der Gemeinschaft oft Komplexe an den Tag treten. 1. Korinther 12, Vers 15. 1. Korinther 12, Vers 15. Nachdem Paulus sagt, wir sind eine Einheit, kommt die erste Reaktion auf diese Einheit. Und was ist die erste Reaktion? Vers 15. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes? Das erste Problem für die Gemeinschaft und für die Einheit ist nicht der Dickkopf, ist nicht der Tyrann, ist nicht der Macher, erstaunlicherweise. Der erste Kritik geht hier an die Leute, die sagen, ich bin so schlecht, ich kann nichts, ich gehöre nicht dazu. Das ist hochinteressant. Wenn ich Kritik an meiner Gemeinde habe und an meiner Gemeinschaft, dann regen mich oft die auf, die die großen Macher sind. Und sagen, wie kann der so rübertrampeln, wie kann der so dickköpfig sein, wie kann der nicht auf mich achten? Aber das Problem ist gar nicht so sehr bei ihm, sondern das Problem ist bei mir. Ich reg mich über ihn auf. Und was zeigt mir das oft in meinem Leben? Zwei Dinge. Zum einen eine große Minderwertigkeit, ein Komplex, ein Minderwertigkeitskomplex, dass ich denke, ich bin nicht so gut, ich kann das nicht, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich kann nicht so gut singen wie die, ich kann nicht so gut Klavier spielen wie die, ich bin nicht so rhetorisch begabt wie die, ich kann mir Namen nicht so gut merken wie die und so weiter und so fort. Aus mir wird nie was, ich klinke mich aus, ich ziehe mich zurück in meine Schmollecke, ich ziehe mich zurück in meinen Winkel und bleib da und komme nie wieder raus. Und die andere Charakter dieses Neidkomplexes ist, dieses Komplexes, dieses Minderwertigkeitskomplexes ist der Neid, dass ich nur auf die anderen neidisch bin. Und Neid ist übrigens das größte Problem einer Gemeinschaft. Neid ist das, was den David beinahe ans Messer geliefert hat, weil Saul neidisch war auf David. Weil er die Stimmen des Lobpreises hörte, wie sie gesagt haben, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und anstatt zufrieden zu sein mit seinen 1000 und dass er überhaupt noch gelobt wurde, war er voller Neid, er grimmte und hatte nur noch ein Ziel, den David umzubringen. Neid war das Problem, was die Pharisäer mit Jesus hatten. Denn er zog die Massen, denn er sprach mit Autorität. Und die Pharisäer sahen, wie ihre Felle davon schwamm. Und voll Neid sahen sie zu, dass er mundtot gemacht wurde. Und Neid entdecke ich auch in meinem Leben. Und manchmal ist die Versuchung nahe, wider besseren Wissens einen Vorschlag eines Kollegen abzulehnen, aus dem Grund, dass ich es ihm neide. So ein Mist, da habe ich nicht dran gedacht. Aber dann ist es halt auch schlecht. Nein, ich bin dagegen. Rein aus Prinzip. Und dann kommen so epische Sätze wie, dann mach doch und dann sieh doch zu, ob du es besser kannst. Und statt dafür zu beten, dass Dinge gelingen, ertappe ich meinen Herzenswunsch, oh möge er damit gegen die Wand fahren und ich Recht behalten. So viel zu meinem korrupten Herz. Das mögt ihr nicht so nachvollziehen können, aber das Interessante ist, dass im Korinther erst auf die Leute Rücksicht genommen wird, die volle Komplexe sind und die sagen, ich kann nichts, ich bin nichts und sich zurückziehen und voller Neid oder Minderwertigkeit sich zurückziehen in die Schmollecke. Und Paulus sagt, tut das nicht. Das Ohr muss nicht das Auge sein, aber es hat keinen Grund, sich zurückzuziehen. Und der zweite Unterpunkt bei den Schwierigkeiten ist nicht nur der Komplex, sondern die Konfrontation. Jetzt widmet er sich auch denen natürlich, die ihre Machtstellung ausnutzen. Das ist 1. Korinther 12, Vers 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Jetzt erst greift er die Leute an, die arrogant und selbstsicher und stolz ihren Weg gehen und die anderen im Team nicht berücksichtigen. Jetzt kommen auch die in die Kritik. Und Paulus sagt, Leute, passt auf, dass ihr die anderen nicht überseht, übergeht. Passt auf, dass euch der Stolz nicht auffrisst. Passt auf, dass ihr die anderen, und jetzt kommt's, nicht verachtet. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Es gibt keinen Punkt, wo wir sagen können, wir brauchen dich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht in Mobbing hineinverfallen, dass wir uns nicht auf Kosten anderer profilieren. Ich habe eben schon karikiert von diesem Teammanager, der immer sagt, wir sind ein tolles Team und lässt das Team für sich schaffen. Und ganz zum Schluss, wenn der Vorstand kommt, kommt er hin und präsentiert das wunderbar alles als seine schlauen Ideen. Und sich nie bedankt und sich auf Kosten anderer profiliert oder sie geradezu ausnutzt. Das passiert in der Gemeinde, das passiert bei der Arbeit, das passiert auch in der Familie, im kleinsten Kern. Wo sind wir ein Team? Oder wo nutze ich die Liebe meiner Mutter, meines Vaters, meines Bruders, meiner Frau, meiner Kinder aus? Und sage, jetzt mach mal schön für mich. Und nach draußen schwätze ich schön von Team und Familie und drinnen nutze ich sie aus und koche sie ab. Das sind die Schwierigkeiten des Teams. Das eine ist, man zieht sich zurück und verkriecht sich in die Schmollecke. Und das andere, man nutzt ein Team aus und profiliert sich auf dessen Kosten. Jetzt kommen wir zu Römisch 4. Wie überwinde ich denn die Schwierigkeiten, die Überwindung der Schwierigkeiten? Und da habe ich 5 Unterpunkte. Römisch 4, Überwindung der Schwierigkeiten, 5 Unterpunkte. Erstens, wir müssen erkennen, dass die Gemeinde eine sehr komplexe Gemeinde ist. Wir müssen also an die Komplexität denken. Das ist die Überschrift. Komplexität. Erstens Komplexität. Wir sind nicht so einfach gestrickt, wie wir es gerne hätten. Wir sind nicht so eine Monokultur, wie wir es gerne hätten. Wir sind nicht so uniform, wie wir es gerne hätten. Team heißt nicht Gleichmacherei. Und da ist oft ein Missverständnis, dass man sagt, wir sind ein Team, dann darf aber keiner aus dem Team ausscheren. Da darf keiner zu groß und keiner zu klein sein. Die müssen alle maßgeschneidert sein. Da darf keiner querdenken. Team heißt nicht Uniformität, sondern Komplexität. Denn es heißt in 1. Korinther 12, Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Da steht es drin. Wir leben in der Spannung zwischen Einheit und Vielfalt und wir müssen uns die Vielfalt bewahren. Und dazu brauchen wir auch Professionalität. Ich denke, dass man manchmal ein bisschen mehr Professionalität haben muss. Ich glaube, das, was wir bei diesem wunderbaren Team im Sommer erkannt haben, ist ein Punkt. Ich glaube nach wie vor nicht, dass die sich lieb haben, aber sie schätzen sich und sie ehren sich und sie arbeiten zusammen und sie haben zusammengearbeitet für ein Ziel, den Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber ich bin nicht ganz überzeugt, ob der Ballack sich mit dem Frings wirklich toll versteht und die gerne zusammen Urlaub machen würden. Oder der Lehmann und der Kahn. Versteht ihr das? Trotzdem haben wir von einem Team sprechen können, weil sie gelernt haben, in der professionellen Weise auch zu sagen, ich stelle meine Gefühle, mein Empfinden mal ein bisschen nach hinten. Und ich entdecke immer wieder bei Teamarbeit, dass da so eine Erwartungshaltung ist, gerade für eine christliche Arbeit, dass die alles für mich machen. Ich komme in das Team und die reden von Team, also komme ich dahin, dann müssen die mich bepampern und besorgen und sich um mich kümmern. Und wenn nicht jeder jeden zweiten Tag nach mir fragt und sie mit mir Gebetsgemeinschaft hält für 3 Stunden, dann bin ich nicht mehr versorgt, dann mögen die mich nicht, die lieben mich nicht, die wollen mich nicht, ich bin ausgeschlossen. Ich denke das manchmal, da guckt mich manchmal ein Kollege an, ich denke, ach du dickes Ei, was guckt der mich an? Habe ich was Schlechtes gesagt? Ja, ich habe gestern, war ja kritisch und oh, der mag mich nicht mehr. Da steht was zwischen uns. Entsetzlich. Und plötzlich kommt ein anderer Kollege und sagt, hast du gehört, was bei dem wieder war die Nacht? Da haben die Kinder gebrüllt, der hat Keuchhusten gehabt und das und jenes und Magen, Darm gleich oben drauf. Der hat nur eine Nacht geschlafen, nur eine Stunde in der Nacht. Und ich nehme das so persönlich und ich bin so berührt und betroffen und wir müssen mal tiefes, intensives Seelsorgegespräch führen. Und der Junge hat nur schlecht geschlafen. Stefan, du hast mich heute nicht begrüßt. Hast du was gegen mich? Entschuldigung, ich hab dich wirklich nicht gesehen. Ich bin so ein Banause. Aber ich hab dich echt lieb. Glaub mir das auch. Und ich möchte lernen, natürlich dich zu begrüßen und wahrzunehmen. Das ist eine Schwäche meiner Führung. Aber bitte lass uns zur Professionalität auch doch mal zurückkommen. Leute, wir müssen lernen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Wir müssen nicht so wehleidig und weicheierig sein. Meine Güte, woher würden die Bayern denn überhaupt noch da oben rumkräuseln? Meinst du, die haben sich alle lieb? Aber die halten zusammen wie Pech und Schwefel, weil sie eine gewisse Professionalität haben, weil sie ein Ziel haben und sagen, da wollen wir hin und das wollen wir machen und da arbeite ich mit dem zusammen und da sehe ich zu, dass meine Animositäten, meine Chemie, meine Wehwehchen mal ein bisschen nach hinten kommen und das kann ich jedem nur empfehlen. Wir müssen uns ja nicht heiraten. Gemeinde heißt nicht, dass wir Händchen halten, den Sonnenuntergang mit allen Gemeindemitgliedern erleben wollen und müssen. Dafür dürfen wir verheiratet sein und das soll schon sein, dass man seine Frau lieb hat. Da darf man sich auch entspannen und erholen. Aber den Rest der Gemeinde muss man nicht heiraten. Die darf man auch mal ertragen. Aber lass sie uns doch lieb haben und ehren, aber nicht immer alles so hoch pushen. Und dann kommen wir zu einer Effektivität wieder zurück. Wenn wir das lernen, diese Komplexität auszuhalten, dann werden wir effektiv, dann wird unser Dienst reich, dann wird eine Gemeinde schlagkräftig, dann wird ein Fußballteam durchsetzungsfähig, wenn sie die Spannung aufrechterhalten kann und sie nicht alle Uniformität zusammenschreibt und schnürt. Wenn zum Beispiel die Gaben, die unterschiedlichen Gaben ausgehalten werden, dann kann man verschiedene Aufgaben bewältigen. Mein Kollege, der ist Schweizer, der fährt die Berge rauf und runter. Das könnte ich nie. Ich mache das einmal und brauche oben ein Sauerstoffzelt. Da bin ich froh, dass der das macht. Ich war mal lange neidisch, weil bei dem stand die Schlange bei der Seelsorge. Und ich sage, ich will auch einen zur Seelsorge haben. Und da kam niemand. Niemand schrieb, niemand klopft an, niemand telefoniert, niemand steht vor meinem Büro und will ein Wort mit mir haben. Ich habe es vergeigt. Meine Predigt ist nicht so. Aber dann predige ich eben so. Und ich bin eben der Leiter und gucke eben auf andere Dinge. Und er hat die Gabe des Seelsorgens. Und dann muss ich lernen, das auszuhalten und ihm zu gönnen und zurückzuwerfen und sagen, eigentlich bin ich dankbar, dann kann ich mich um meine Büroarbeit kümmern. Ich mag ein ordentliches Büro. Und dann darf der die Seelsorge machen und ich kümmere mich um die anderen Dinge. Unterschiedliche Gaben dürfen unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Unterschiedliche Charaktere erreichen unterschiedliche Menschen. Ich habe das eben schon gesagt, wir erreichen nicht alle. Ich wünschte, das wäre mein Traum. Alle würden mich mögen und lieben und sagen, der predigt so, ich verstehe es und mag es. Es gibt Leute, die sagen, grottig, was will der Junge? Und das muss ich aushalten. Und die finden andere Prediger gut. Wir reden anders, wir kommunizieren anders. Das ist in der Gemeinde auch so. Wenn du nur den armen Pfarrer hättest, der kann nur 50-70% an Chemie abdecken. Aber zum Glück haben wir noch Älteste, Jugendleiter und so weiter. Die können die anderen abdecken. Die unterschiedlichen Charaktere ermöglichen, unterschiedliche Menschen zu erreichen. Meine Frau ist ganz anders. Wenn ich da sitze und wir uns unterhalten, nach 10 Sekunden denke ich, denen geht schlecht und die wollen Unterhaltung haben und dann fange ich an zu reden. Und ich rede und ich rede und ich, dann mache ich mal eine Pause, ich will ja auch hören, was die sagen, dann reagieren die nicht, dann denken die, die schlafen gleich allen, also rede ich lauter. Und irgendwann kriege ich so Tritte unter den Tisch und meine Frau sagt, und dann weiß ich schon, oh, große Klappe halten. Und dann bin ich mal ruhig und dann fragt meine Frau, die redet gar nicht, die fragt. Und plötzlich reden die wie ein Wasserfall. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Und meine Frau ist ganz anders. Und sie erreicht die Menschen ganz anders. Und dann bin ich froh, mit ihr in einem Team zu sein. Und die Geschichte ist auch wichtig, die unterschiedliche Geschichte. Wenn ich von Leid spreche, was soll ich erzählen? 40 Jahre kerngesund, 4 gesunde Kinder, eine glückliche Ehe, super Beruf, kann noch Sport machen, ein bisschen schrumpelig, aber es klappt noch. Was soll ich von Leid reden? Aber ich habe einen Kollegen, der ist ins Koma gefallen, der hatte einen Autounfall, dem wurde ein Bein amputiert. Der lebt jetzt mit Epilepsie und mit Phantomschmerzen. Der kann von Leid reden. Und da bin ich froh, dass er diesen Bereich abdeckt und mit Autorität davon reden kann. Und ich darf mit Autorität von der Fröhlichkeit des Lebens reden. Und muss jetzt nicht aus meinem Zahnarztbesuch ein Weltdrama machen. Ich kenne auch Leid. Letztens war ich beim Zahnarzt. Ja, meine Güte, mir geht's gut. Und ich folge Gott fröhlich und kerngesund. Und hier gibt's einen, der folgt Gott auch fröhlich und ist krank und geht durch Leid. Und wir können ganz unterschiedlich erreichen. Lasst uns diese Komplexität beibehalten. Erster wichtiger Unterpunkt bei der Überwindung der Schwierigkeiten. Das beste Team ist das Team, welches die Spannung aushält. Ich kann's euch nur ins Stammbuch schreiben. Ich hätte persönlich oft einen Wunsch, dass ich sage, den oder den mal eliminieren, Herr. Lasst die doch wegziehen. Aber dann muss ich wieder Abstand gewinnen und sagen, nein, du hast sie mir an die Seite gestellt und sie machen mein Leben reich und das Leben der Gemeinde, das Leben unseres Missionswerkes reich und sie fördern dein Reich Gottes. Und das könnte ich nie abdecken, was sie abdecken. Und ich möchte lernen, sie zu integrieren und beizubehalten. Erster Unterpunkt. Zweiter Unterpunkt ist Koordination. Wir müssen aufeinander achten. Das erste ist das Aushalten der Spannung. Das zweite ist, wir müssen aufeinander achten und füreinander sorgen. 1. Korinther 12, Vers 22 bis 25. Ich lese mal Vers 25. Damit im Leibe keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Wir müssen die Spannung aushalten, aber das reicht nicht. Wir müssen dann auch auf den anderen schauen und uns um ihn kümmern. Und das heißt unter anderem auch eine gewisse Ordnung haben, dass die Spaltung nicht einen auseinanderreißt, sondern dass wir füreinander da sind. Vers 28, denn Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, Propheten, Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Auch das Leiten gehört dazu. Zur Koordination ist es ganz wichtig, dass es gewisse Hierarchie, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur gibt. Auch in dem Team. Es braucht eine Struktur. Team heißt nicht Qualle. Es amöbt etwas durch die Gegenwart. Sondern Team heißt auch Struktur. Eine Gemeinde sollte eine Struktur haben. Ich kenne Gemeinden, da weiß man nicht genau, wer ist denn hier der Älteste. Das war eine Revolution, als vor ein paar Jahren zum ersten Mal Älteste gewählt wurden und man seitdem weiß, wer es ist. Vorher konnte man rundraten. Und wenn man einen Seelsorgefall hat, ging man mal zu dem und plötzlich quietscht es da, weil die alle miteinander verheiratet und verwinkelt waren. Lasst uns Strukturen kriegen. Lasst uns klar sagen, wer ist denn der Leiter? An wen können wir uns denn wenden? Denn Struktur ist auch etwas, was die Schwachen fördert und tröstet. Wo können Sie sich denn hinwenden? Wo ist die Beschwerdestation? Wer ist der Verantwortliche? Und wer übernimmt die Verantwortung? Wenn du Leiter bist, ist es Quatsch zu sagen, ich bin zwar Leiter, ich habe die Managementfähigkeiten und ich kann mit Geld umgehen, aber wir sind ja so ein Team und ich muss auch mal singen lernen. Also bin ich jetzt im Worship-Team. Das wäre grottig, wenn der Bankkaufmann ohne zu singen noch halb im Stimmbruch in einem Worship-Team sein müsste, nur um zu zeigen, wie teamfähig er ist. Und umgekehrt wäre es grottig, wenn der Koch im Büro bei uns die Arbeit machen würde, nur um zu zeigen, wir dienen alle gleich. Nein, wir haben eine Geschäftsführerin und die soll die Zahlen zusammenhalten, soll sehen, dass es gut macht und sie trägt auch die Verantwortung. Und sie hat auch die Fähigkeiten, die Verantwortung zu tragen. Deshalb lasst uns die Hierarchie erkennen, lasst sie uns respektieren, lasst Ordnung in unser Leben hineinkommen. 1. Petrus 5, eine Parallelstelle, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4, da heißt es, ihr Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitältesten und Zeugen der Leiden Christi, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schädlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Lasst uns Vorbilder werden. Wer die Leitung übernimmt, ist nicht der Big Boss, das ist klar. In Gottes Augen ist er genauso wertvoll wie jeder andere. Aber lasst uns die Verantwortung, die Gott uns in die Hände gibt, auch wahrnehmen. Lasst uns die Gaben, die Gott uns in die Hände legt, auch ausnutzen und ausarbeiten. Und nicht vor lauter Schreck sagen, ich darf jetzt nicht Prediger werden, da bin ich auf der Kanzel und kriege meinen Applaus, jetzt muss ich was anderes werden. Sondern lasst uns in Demut das ausüben und wirklich ausleben. Es ist leider so, dass viele sich vor der Verantwortung heute drücken und nicht mehr den Mut haben zu sagen, ich mache das. Ich stehe dazu gerade. Ich lenke meinen Jugendkreis dahin, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir wieder ins Wort kommen. Ja, was werden die anderen sagen? Manche sind so stolz, wir haben ein Leitungsgremium von 20 Leuten. Und dann wundern sie sich, dass nirgendwo hingeht. Lasst uns im Team denken, aber lasst uns auch Ordnung halten. Und dann auch die Schwachen tragen und helfen und fördern. Denn das ist die Aufgabe des Leiters, sich um die Schwachen zu kümmern, zu moderieren, dass die nicht hinten runterfallen. Auch mal zu bremsen. und sagen, Leute, wir dürfen die nicht vergessen. Wir dürfen die Alten nicht vergessen. Heute ist die Vision, es muss alles neu sein. Die Leute über 40, die haben ja eh keine Ahnung. Und ein Leiter moderiert, findet Kompromisse, kümmert sich um die Schwachen, um die Kranken, auch um die Jungen. Und sagt, was haben denn die Jugendlichen zu sagen? Lasst uns wieder zur Koordination zurückkommen und aufeinander achten. Dritter Punkt, achte auf das Kreuz. Wir brauchen die Komplexität, wir müssen Dinge zusammenhalten, wir brauchen die Koordination, die Struktur und wir brauchen den Blick aufs Kreuz. Im 1. Korinther 1, Vers 1 bis 18, da wirft Paulus ihnen das vor und sagte, ihr sagt, ich bin von Paulus, ihr sagt, ich bin von Apollos, ich bin von Kephas, andere, ich bin von Christus. Ihr habt so Fankurven, die einen mögen den, die anderen mögen den, ja, seid ihr denn noch ganz getrost? Wir sind alle Diener Gottes. Worum geht's? Was ist meine Vision? Schaue ich aufs Kreuz, geht es mir um Jesus? Oder schaue ich auf mich und geht es mir um mich? Geht es mich um Profilierung? Das ist eigentlich die Sache. Und ich habe euch eben schon ganz ehrlich gesagt, dass ich in vielen Momenten eher damit beschäftigt bin, dass meine Vision weitergeht, dass ich ins rechte Licht gerückt werde, dass die Leute sagen, das hat der Stefan aber toll hingekriegt in der Gemeinde oder in der Arbeit. Und es geht mir gar nicht um Christus. Gerade gestern bin ich joggen gegangen und war mit mir am Ringen und da gab es eine Aktion, wo ich dachte, ich müsste mal richtig auf den Tisch schauen. Ich habe so richtig einen Hals voll. Und irgendwo habe ich jetzt auch genug geschluckt und nachgegeben, jetzt hau ich mal rein. Bei aller Ehrlichkeit und Liebe natürlich. Und jetzt hau ich auf den Tisch. Und so bin ich losgejoggt. Und kurz vor knapp, als ich wieder zurückkam, bin ich auch die Predigt durchgegangen, dachte ich, was ist meine Vision vom Kreuz? Jesus hat gelitten und hat gesagt, nehmt das Kreuz auf euch. Und wofür machst du jetzt das Fass auf? Es ist erstaunlich, wofür wir ein Fass aufmachen. Da hat mir einer 20 Mark geschuldet und hat es mir noch nicht wiedergegeben. Da will einer blaue Vorhänge daran hängen. Blaue. Der hat überhaupt keine Ahnung. Da müssen Grüne ran. Da will einer aus dem Liederbuch singen. Die wollen im Foyer die Haken links machen. Die müssen die rechts dranhängen. Ihr lacht. Oder ihr versteht mich nicht. Mir geht's manchmal so, so bin ich auch. Bei mir im Haus, da müssen Teppiche rein. Da sagt die andere, nein, da müssen Fliesen rein. Das ist zu laut, wie kann man nur an Fliesen denken? Und plötzlich streiten wir über Dinge, wo ich sagen will, lass uns doch mal zurückkehren. Worum geht's hier eigentlich? Und da entdecke ich, dass es viel um mich geht, um meine Profilierung, um Pfennigartikel, um ein bisschen Farbe, ein bisschen Stil, ein bisschen dies, ein bisschen das, wo ich sagen muss, was rettet das denn im Reich Gottes, ob der Baum links oder rechts gepflanzt wird, ob der Kirchvorplatz schwarz oder rot gepflastert wird, was rettet das im Reich Gottes und was bin ich gebunden manchmal für Wochen und Monate mit Diskussionen über Nichtigkeiten, die der Teufel nutzt im Detail und sagt, das ist so wichtig, dass wir das jetzt klären. Anstatt mal Abstand zu gewinnen und sagen, lass die doch die Bäume hinpflanzen, wo sie wollen. Gardinen hinhängen, was sie wollen. Den Jugendkreis mit braunen Sofas voll. Das sollen sie doch auf Teppichen rumwälzen, ist mir doch egal. Aber ich will mein Wort verkündigen und das ist mir wichtig. Haben wir die Vision aufs Kreuz? Lernen wir wegzuschauen von unseren kleinen Zoffigkeiten, Schwierigkeiten, Nichtigkeiten, Ehrenkäsigkeiten und Profilierungssüchten? Ich habe euch eben ganz ehrlich erzählt, manchmal bete ich im stillen Kämmerlein, lass ihn mit diesem Vorschlag gegen die Wand fahren. Warum? Damit ich Recht behalte, aber nicht damit das Reich Gottes gebaut wird. Lasst uns das Kreuz nie aus dem Auge verlieren. Lasst uns die Vision, Reich Gottes zu bauen, nie vergessen, sonst kommen wir in der Mission auch nicht weiter. Sondern es geht wirklich um sein Reich. Viertens, und jetzt könntest du vielleicht sagen, Stefan, ich muss ja alles aushalten. Ich muss die Komplexität aushalten, ich muss die Koordination aushalten, die Hierarchie aushalten und jetzt muss ich noch alles Mögliche aushalten im Blick auf Jesus. Ja, aber du hast auch das Recht, Kritik zu üben. Du darfst dich auch äußern. In 1. Korinther 5, Vers 12 steht, da bin ich ein Römer, das passt nicht, 1. Korinther 5, Vers 12 steht folgender Gedanke beim Paulus. Da sagt er, denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die, die draußen sind, richten. Verstoßt ihr das Böse aus eurer Mitte. Es gibt Punkte, wo Gott uns auch Dinge aufs Herz legt, wo wir auch Kritik üben dürfen. Wenn es ums Reich Gottes geht und wir nach allem besten Wissen und Gewissen, wenn wir feststellen, wir halten das eigentlich aus in der Komplexität, das ist nicht das Problem, wir halten das aus in Liebe, wir respektieren die Führung unserer Gemeinde, aber da läuft immer noch was falsch, dann habe ich das Recht, darauf hinzuweisen und Kritik zu üben, wenn es um das Reich Gottes geht. Ich habe mal gefragt, als ich noch ein Tick jünger war und so langsam in diese Arbeit reinwuchs, da habe ich einen älteren, sehr würdevollen christlichen Leiter gefragt und habe gesagt, ich habe da so viele Kritikpunkte an der Leitung und ich könnte so viel anders und besser machen, aber ich lerne ja auch die Alten zu tolerieren und zu akzeptieren, aber irgendwo sind schon Schmerzgrenzen, weil das nicht weiterführt. Muss ich das aushalten? Dann hat er gesagt, nein, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Wenn Gott dir das aufs Herz legt und wenn du recht hast mit der Kritik und wenn Gott sagt, da ist Sünde, da geht die Gemeinde, da geht das Missionswerk, da geht die Familie aus dem Ruder, dann hast du das Recht, das zu kritisieren und anzumerken. Und dann ist es egal, wie alt du bist. Und dann ist es egal, welcher Leiter vor dir ist. Und manchmal brauchen wir, und das gilt eher für mich, brauchen wir sogar Mut, andere Leute zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich glaube, das läuft nicht gut. Ich werde sehr respektieren, dass mich mal einer zur Seite genommen hat und mich korrigiert hat in Bezug, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Und das hat mich sehr verletzt, aber er hatte recht. Und es hat meinem Freund, der mir das damals gesagt hat, viel Mut gekostet, mir das zu sagen. Ich wünsche dir den Mut, auch wenn es wirklich nicht mehr anders geht, die Kritik zu äußern und zu sagen, so geht's nicht. Bevor man unter falscher Teamvorstellung, ja, ich kann jetzt nicht aus der Reihe tanzen und wir haben alle geplant, dass wir diesen komischen Film gucken und wir haben alle geplant, dass wir jetzt das machen, warum muss ich es wieder umwerfen und sagen, nein, ich würde es gern anders haben. Wenn Gott dir das aufs Herz legt und sagt, das Ganze rutscht ins Abseits, dann hast du das Recht, Kritik zu äußern. Und wenn andere nicht mitgehen, dann hast du auch das Recht, dich zu trennen. Paulus und Barnabas haben sich getrennt. Auch das gibt es. Und wir lesen nicht, dass ab da der Dienst des Paulus nicht mehr segensreich war. Manchmal kommt es einfach zu Punkten, wo man sagen muss, geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und wir machen es lieber in Liebe, als dass wir nachher in Verbitterung und Hass uns verfluchen. Und dann können wir eher sagen, hey, du hast so eine Gabe zu singen und ich habe so eine Gabe zu predigen, aber wir kriegen es jetzt nicht mehr zusammen. Du willst immer mehr Konzerte, dann mach es und ich segne dich und singe dir das Leben aus und ich bete für dich, dass deine Konzerte gefüllt werden mit dem Reich Gottes und mit dem Geist Gottes und bete du weiter für mich, während ich in der Verkündigung bin. Manchmal muss man sich eben trennen. Und es ist besser, man tut es in Liebe und im Eintracht und in Fürbitte, als dass man es in Verbitterung nachher tut. Und der fünfte Unterpunkt, man braucht auch etwas Kulanz. Das heißt im Lateinischen Entgegenkommen und Großzügigkeit. Wenn man in der Gemeinschaft lebt, braucht man auch das. In 1. Korinther 6, Vers 7 heißt es, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum lasse ich mich in der Gemeinschaft, im Team nicht auch mal übervorteilen? Warum muss ich immer meine Meinung durchdrücken? Und Paulus sagt, lehn dich doch mal zurück. Lass dich doch mal übervorteilen. So what? Wenn Gott meint, das ist das Allerbeste, was du da hast, dann wird das schon noch zum Zuge kommen. Wenn das deine Idee ist und jemand anders brüstet sich dafür, meinst du, Gott wäre das so eine Schwierigkeit, dir irgendwann auch mal die Ehre zukommen zu lassen dafür? Niemals. Hab Geduld. Aber beiß nicht nach, kläff nicht nach, hau nicht zurück. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sagt Paulus. Lasst die anderen gehen. Lasst die anderen ziehen. Lasst sie ihre Entscheidung treffen. Habt Geduld und trage es. Und trage es. Und zu seiner Zeit wird Gott dich segnen. Diese fünf Punkte sollen nicht irgendwelche psychologischen Punkte sein, sondern die Punkte muss man immer abwägen ineinander. Ist keine Reihenfolge. Sondern ich weiß nicht, wo du stehst.
wo du Klartext reden musstest in der Gemeinde, wo du vielleicht schon zum vierten Mal als Jugendkreisleiter abgelehnt worden bist, obwohl du ganz sicher weißt, Gott hat mich begabt, aber die haben schon wieder jemand anders gewählt. Hey, wenn Gott will, dass du Jugendkreisleiter willst, dann will er es bestimmt nicht, indem du dem Pfarrer hinten den Arm drückst und fünfmal die Ältesten anrufst und dich bewirbst. Wenn er das will, wird er dich berufen. Der hatte kein Problem, den David von der Schafhürde zu holen, wo er vergessen war. Und er wurde von einem Tag auf den anderen König. Lass dich übervorteilen. Und halte die Komplexität aus. Wenn du Leiter bist, halte die Spannung. Ertrag die Unterschiedlichkeit. Und dann kommt Römisch 5, die Fröhlichkeit wieder zurück. Dann kommt die Fröhlichkeit wieder zurück. Die Freude aneinander, dass ich lernen darf, da hat er so viel Gaben, da tut er mir gut, da tut er der Gemeinde gut, da tut er dem Reich Gottes gut, da tut er der Mission gut. Und wir kriegen eine neue Sicht auf unsere Aufgaben und eine Freude an unserem gemeinsamen Ziel. Ich glaube, das, was das Weltmeisterteam am meisten zusammengeschweißt hat in diesem Sommer, war diese Vision auf diesem Pokal. Lasst uns bei all den Spannungen die Vision nie verlieren. Es geht um Reich Gottes Bau. Und lasst den Teufel keinen Fuß in eure Teams hineinkriegen und euch zersprengen. In 1. Korinther 15, Vers 58 steht folgender Vers. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Haltet aus, bleibt zusammen, lebt die Gemeinschaft und schaut auf Christus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du allein weißt, wie es hier im Raum ist. Du weißt, wer das Team genießt und die Gemeinschaft in seinem Leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass da weiter Segen fließt und dass sie die vielfachen Gaben und Charaktere ausleben können. Du weißt aber auch der darunter leidet unter seiner Gemeinschaft. Unter einer Führung, die keine ist. Unter Kollegen, die nur Sand ins Getriebe werfen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns da die Geduld gibst, wo wir noch in Liebe ertragen können, Kulanz üben können. Oder wo wir den Mut endlich zusammennehmen müssen und mal was sagen und wirklich auf einen Fehler hinweisen. Herr, nur du kannst diese Entscheidungen fällen. Und so bitte ich dich, dass du jeden hier in diesem Raum segnest und die Erkenntnis schenkst, wo er gerade dran ist. Amen.